Sascha und Verena, herzlich willkommen hier im Radiostudio. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt euch in eurem Forschungsduo beschäftigt mit dem Thema Digitalisierung an der Grundschule. Konkret am Beispiel hier in Freiburg, an einer Freiburger Grundschule. Und ihr habt eine Gruppendiskussion geführt mit Schülerinnen und Schülern und mit Lehrkräften. Ich würde euch zu Beginn einmal bitten, euer Forschungsdesign mal so skizzenhaft darzustellen in aller Kürze. Was habt ihr euch dabei gedacht und wie seid ihr vorgegangen?
Also wir haben qualitativ geforscht, das heißt, wir hatten zwei Gruppendiskussionen, eine Gruppendiskussion mit drei Lehrkräften, darunter zwei männliche und eine Frau, und dann hatten wir noch eine Gruppendiskussion mit Drittklässlern, mit fünf Schülerinnen und Schüler. Und soll ich auch noch was zu unserem Interview-Design sagen?
Ja, sehr gerne. Auch wie ihr gerade auf diese Gruppendiskussion gekommen seid und was ihr dann mit den Diskussionen gemacht habt danach, gerne.
Genau, da wir eigentlich so die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen wollten. Das heißt, wir wollten die Lebenswelt, die digitale Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erstmal sozusagen erkunden. Und dazu haben wir die Schüler erstmal befragt und ganz allgemein, was sie denn überhaupt für digitale Medien kennen, wie sie diese nutzen, wie sie sie zu Hause nutzen, ob sie auch vorhanden sind an ihrer Schule. Und dann haben wir die Lehrkräfte befragt und haben auch die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler mit eingebracht. Genau.
Habt ihr das an zwei verschiedenen Tagen gemacht oder direkt nacheinander?
Nee, an zwei verschiedenen Tagen, aber einfach, weil das organisatorisch anders nicht ging.
Okay. Und als ihr dann, also ich nehme an, ihr habt das aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast. Und was habt ihr dann mit der Aufzeichnung gemacht, dieser Diskussionen?
Genau. Also vielleicht möchte Sascha ja was dazu sagen.
Da kann gerne ich was dazu sagen, ja. Also wir haben beide Gruppendiskussionen mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Wir hatten bei beiden, glaube ich, sogar Handy und normales Diktiergerät dabei. Allerdings hat sich herausgestellt, dass sich das Handy dann doch auch schon ausgereicht hat. Da hat man jetzt nicht extra noch das Diktiergerät gebraucht. Und haben dann das gesamte Interview eben aufgeteilt unter uns beiden und haben dann sozusagen im Anschluss mit der Auswertung dann begonnen.
Diese Auswertung, wie funktioniert das?
Ja, also als allererstes ist es natürlich wichtig, dass man das Ganze irgendwie zu Papier bringt, dass man damit arbeiten kann. Das bedeutet, zuerst mal hört man sich das gefühlte 100-mal an, währenddessen man das Ganze dann abtippt und versucht, eben in den Computer einzutragen und das Ganze als Dokument dann zur Verfügung stehen zu haben. Und da haben wir tatsächlich gute Erfahrungen mit einem Programm gemacht. Ich weiß nicht, F4 oder F5?
Ich glaube jetzt F5.
Ist F5 mittlerweile. Das ist wahrscheinlich die neue Version.
Ja.
Das eignet sich wirklich sehr gut dafür. Man kann dann die Audiodatei quasi einfach reinmachen ins Programm. Dann läuft die währendher, sobald man Leertaste drückt, hört sie auf zu laufen. Und dann kann man im Programm drin selber schreiben und braucht nicht zwei verschiedene Programme. Das ist sehr hilfreich.
Ja, cool. Ja. Und als ihr das dann abgeschrieben hattet?
Da ging es dann um das so schöne Wort Codieren. Und zwar haben wir das erstmal in einzelne Gruppierungen eingeteilt, was sich wiederholt hat. Und haben dann versucht, Kategorien zu bilden und daraus dann auch Codes. Ja.
Okay, ihr habt Codes und Codes gebildet in letzter Instanz. Und ich nehme an, daraus sind dann letztlich eure Erkenntnisinhalte heraus entstanden, oder? Die haben sich herauskristallisiert aus diesen Codes. Und wenn ihr gerade dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich gerne zu den Inhalten übergehen. Das ist gerade eine gute Überleitung, wenn wir bei Erkenntnissen sind. Es geht ja um Digitalisierung an Grundschule und meine erste Frage ist, was bedeutet eigentlich für euch selbst Digitalisierung? Vielleicht auch schon, was bedeutete es für euch vor dem Forschungsvorhaben?
Digitalisierung an sich sind natürlich ganz verschiedene Prozesse. Da haben wir auch im Seminar nochmal relativ viel Neues gelernt. Jedenfalls ich für mich kann das so sagen, dass da viel Neues bei rauskam. Eben gerade schon die Digitalisierung an sich, ja, die Übersetzung sozusagen in die digitale Sprache, also eigentlich den Binärcode 0 und 1 in Ja oder Nein. Da gibt es nichts mehr zwischendrin, so das als Grundsätzliches. Und dann natürlich rauszufinden, wie viel tatsächlich denn dann auch zu den digitalen Medien dazugehören, hat für mich im Seminar eigentlich ganz viel Neues auch gebracht. Allerdings jetzt so aus dem Stegreif Digitalisierung zu definieren, fällt mir jetzt gerade eher schwer. Vielleicht kann da Verena weiterhelfen.
Ja, mir geht es genauso. Mir fällt das auch sehr schwer. Aber ich finde, also was wir jetzt auch aus den Aussagen der Lehrkräfte mitgenommen haben, ist halt oft in den Köpfen immer, ja, Digitalisierung funktioniert ja eigentlich nur, wenn man auch eine digitale Ausstattung hat. Das heißt, sei es Tablets, Smartphones oder Whiteboards. Und ja, ich fand, es wurde so ein bisschen reduziert auf die Geräte an sich. Ja.
Mhm. Dankeschön. Dann kommen wir mal zu eurer Gruppendiskussion. Ihr habt in eurem Pressetext geschrieben, dass eine der zentralen Fragestellungen war, wo man eigentlich Schnittstellen findet zwischen der digitalen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und der Schule. Also Digitalisierung in der Lebenswelt eben der Kinder und der Schule. Und ihr habt bestimmt was darüber herausgefunden, wie denn diese sogenannte digitale Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aussieht.
Tatsächlich haben wir uns im Vorfeld da schon beschäftigt mit theoretischer Forschung, haben vor allem die sogenannte KIM-Studie angeschaut und vertiefend auch gelesen und haben da natürlich schon gesehen, so was in einem Haushalt bei Kindern gerade schon an Geräten vorkommt, an digitalen Geräten und wie da die Lebenswelt aussieht. Tatsächlich hat sich dann aber unsere Gruppe, also unsere Stichprobe, sehr stark von diesem Bild, das wir da gewonnen haben durch die KIM-Studie, unterschieden. Also es war in der Praxis dann tatsächlich nochmal ganz anders, als wir es in der Studie kennengelernt haben. Die Schülerinnen und Schüler wurden interviewt von Verena und die hat da, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, was genau denn da für Medien auch tatsächlich vorgekommen sind bei den Kindern.
Ja, um nochmal zurückzugehen zur KIM-Studie, da ist mir nämlich noch hängen geblieben, dass die 6- bis 13-Jährigen, also die KIM-Studie beschäftigt sich mit den 6- bis 13-Jährigen und dass da 2 von 5 Kindern schon ein Smartphone besitzen. Und meine Gruppe, die ich jetzt befragt hatte, da war das jetzt gar nicht der Fall, also dass sie jetzt ein eigenes Smartphone schon besitzen, sondern die haben halt dann das von Mama oder Papa verwendet und auch was YouTube-Videos anschauen anging, war das doch recht wenig. Also oft wurde genannt, ja, Spiele spielen, auch am Smartphone von Mama, Papa und Fernseh gucken. Ja, aber dafür haben wir, wir haben halt nur 5 Kinder befragt dazu. Das würde natürlich jetzt, wäre ganz anders ausgefallen, wenn wir wahrscheinlich die ganze Klasse hätten befragen dürfen. Ja.
Wobei die Schülerinnen und Schüler schon auch wussten, was sie mit anderen Medien noch anfangen könnten. Also verschiedene Spielekonsolen sind gefallen als während des Interviews. Alexa kam mal drin vor. Also es ist schon deutlich bekannt, sage ich mal, was es eigentlich an digitalen Medien gibt. Auch wenn vielleicht die Ausstattung zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern nicht so das abbildet, was es allgemein in der Gesellschaft gibt.
Was haben denn die Kinder über die Ausstattung von digitalen Medien in ihrer Schule erzählt?
Ja, also sie meinten, sie seien sogar die einzige Klasse, die einen Fernseher hat. da hört es dann eben auch schon auf. Es gibt einen weiteren Raum, doch mit PCs. Und ab und zu leihen die sich aus dem Kreismedienzentrum Tablets aus. Und dann war natürlich auch immer die Frage, ja, was ist jetzt nochmal genau digitale Medien? Gehört da eine GBL-Box auch dazu?
Haben sie euch gefragt?
Ja, also damit haben wir sozusagen angefangen. Ah, was sind jetzt die digitalen Medien? Aber es auch, ja, wie ist mit MP3-Player und GBL-Box?
Und ich nehme mal an, die Kinder haben sich eher kritisch geäußert, oder? Das war eher ein kritischer Unterton?
Ja, also gerade was Smartphone-Nutzung angeht, finden die es auch sehr gut, dass das nicht erlaubt ist in der Schule. Und meinten dann, haben von ihren Geschwistern gesprochen, ja, dass die ab und zu manchmal das Handy unterm Tisch haben und das finden sie ja nicht gut, das lenkt ja.
Natürlich nur die Geschwister, ja. Aber wie stellen sich denn die Schülerinnen und Schüler eine digitalisierte Schule vor? Da haben sie sich auch ein Konzept davon.
Ja, da kamen sehr utopische Sachen bei raus.
Es ging da, glaube ich, auch ein bisschen mehr um die Vorstellung, wie denn digitale Schule in der Zukunft aussehen könnte. Also wir haben sie nicht gefragt, was sie gerne an ihrer Schule hätten, sondern tatsächlich, was die Zukunft an ihrer Schule bringen könnte an verschiedenen Möglichkeiten. Da sind dann ganz verschiedene Aussagen gefallen, eben dass vielleicht so Sprachassistenten wie Alexa größere Rolle spielen könnten, dass es Roboter sind, die uns unterrichten und nicht mehr die Lehrer. Und dass man eben auch eine elektrische Tafel hat, wo man drauf malen kann und Filme anschauen könnte, was jetzt eigentlich ja auch schon gar nicht so realitätsfern ist in unserer heutigen Gesellschaft.
Spannende Geschichten dabei, die Roboter, die unterrichten. Jetzt habt ihr aber nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern geredet, sondern auch mit den Lehrkräften. Was haben denn die für eine Perspektive auf die aktuelle Situation an ihrer Schule bezüglich Digitalisierung?
Ja, da hat man immer rausgehört, wenn wir das hätten, also die digitalen Geräte, dann würden wir sie auch nutzen. Und ja, ganz klar, dabei hört man raus, dass die Ausstattung wohl noch nicht so ist, wie die Lehrkräfte sie gerne hätten. Und die einzige Form, wie sie beispielsweise jetzt Tablets erstatten oder ausleihen können, ist über das Kreismedienzentrum.
Und das ist ja eher mit Aufwand verbunden, das kennt man ja. Haben Sie was dazu gesagt, wie die, also Sie als Lehrkräfte sich die Medienwelt Ihrer Schülerinnen und Schüler vorstellen? Ob Sie da irgendwie so ein Bild davon haben?
Ja, es gab da auch wieder zwei Sichtweisen. Also eine Seite hat die digitalen Medien oder die Digitalisierung sehr angepriesen. Und dann gab es aber doch eher auch, wie soll ich sagen, konservative Sichtweise. Und ja, da hieß es beispielsweise, dass die Kinder ja dieses Bewusstsein nicht mitbringen. Also vielleicht auch zu sagen, ja, jetzt habe ich genug an den digitalen Medien gearbeitet oder also, dass sie einfach nicht wissen, wann sie aufhören sollten. Und da meinte eine Lehrkraft, das haben wir, weil wir aus der Zeit noch kommen, wo es eben keine Smartphones gab, noch gelernt und ja, meint, das haben die Schülerinnen und Schüler eben nicht. Ja, er hat sich eher ein bisschen distanziert davon.
Fragt man sich, woran es liegt, dass sie es nicht lernen. Naja, und habt ihr auch ein Beispiel für diese visionäre, positive Perspektive?
Da wurden wir geradezu überhäuft mit irgendwelchen Beispielen.
Ich bin
also
gespannt.
Wir hatten tatsächlich eine Lehrkraft dabei, die sich sehr ausführlich damit beschäftigt hat und die auch mit das, ich nenne es jetzt mal Medienkonzept, an der Schule mitgestaltet hat und sehr, sehr antreibend wirkt dort für die Schule. Und der schon sehr, ich will mal sagen, für die Schulverhältnisse dort sehr visionär denkt. Also mit, wir brauchen auf jeden Fall WLAN, wir wollen auf jeden Fall die Medien auch da haben, um mit ihnen arbeiten zu können. Wobei er da auch sehr realistisch geblieben ist. Also er hat sich jetzt nicht irgendwie direkt dann in die Zukunftsprognosen gestürzt, was wir alles auf jeden Fall brauchen und dann da eine Menge angehäuft hat, sag ich mal, wo er haben will oder so, sondern er hat tatsächlich sehr auf den Unterricht bezogen auch und sehr praxisnah versucht, das zu erläutern, was es denn alles gibt und was er braucht und was er tatsächlich auch selber sehr stark nutzt. Und da kam vor allem die Anton-App, die sie mit den Tablets nutzen, zur Sprache und wie genau die funktioniert und was da natürlich auch für Möglichkeiten gibt, wie man die benutzen kann. Er hat aber auch Dinge angesprochen wie Videoanalyse, also dass man quasi im Schwimmunterricht sich gegenseitig filmen könnte, beim Schwimmen beispielsweise, um dann festzustellen, was mache ich denn richtig und auch zu sehen, was mache ich falsch, was kann ich vielleicht nochmal an meinen Schwimmzügen, die ich mache, verbessern.
Kannst du diese Anton-App einmal vorstellen für unser Hörpublikum?
Ja, also die Anton-App gibt es für die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachkunde und also Deutsch als Zweitsprache und von der 1. bis zur 10. Klasse. Und die Lehrkräfte haben uns in unserem Interview auch berichtet, dass sie beobachten können, welche Aufgaben bereits von den Schülern gelöst wurden. Also sie können beispielsweise auch gucken, wenn ein Schüler Sonntag 10 Uhr morgens schon seine Matheaufgaben gemacht hat.
Und, also ist das eine Hausaufgaben-App oder wie ist das?
Genau, aber das kann, also es kann eine Hausaufgaben-App sein, aber es kann im Unterricht gelöst werden, eben auf Smartphones, Tablets, Computer, dann natürlich auch als Hausaufgabe aufgegeben werden, ja.
Also einfach so eine multimediale Lern-App, wenn man so möchte.
Genau.
Ja, sehr spannend. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Kommen wir nochmal auf, wenn ihr inhaltlich gerade nichts hinzuzufügen habt, oder gibt es was euch noch auf dem Herzen brennt inhaltlich?
Ja, brennt nicht, aber was auch in unserem Interview immer wieder erwähnt wurde, ist natürlich dieses einfache Handling. Also wenn man beispielsweise jetzt nicht immer einen Beamer aufbauen müsste, sondern man hat vielleicht schon dieses Whiteboard dort, dann kann man auch einfach mal schnell, das kam bei uns auf, dass die Kinder meinten, ja, wie sieht denn nochmal eine Artischocke aus? Und so hätte man halt die Möglichkeit, das einfach mal schnell zu zeigen, ja.
Also es geht auch darum, eben Sachen griffbereit zu haben, also verfügbar zu haben und nicht erst ewig Technik umstecken, genau. Aufbauen oder sonst was. Ja. Also vereinfachen statt irgendwie verkomplexieren oder wie das heißt.
Genau.
Wobei man da sagen muss, dass da natürlich auch das Problem der ganzen Sache liegt, dass solange eine Ausstattung in der Schule noch nicht vorhanden ist, die Hemmschwelle sehr groß ist, digitale Medien zu benutzen, weil es eben noch diesen Aufwand braucht, diese Medien aufzubauen und dann tatsächlich auch den Schülern nahezubringen. Und so eine Medienstunde in einer nicht gut ausgestatteten Schule braucht sehr viel Vorbereitung und sehr viel Aufwand auch tatsächlich. Und ich nehme an, oder das kam auch so ein bisschen unser Ergebnis, dass es auch mit daran liegt, dass die Digitalisierung in der Schule nicht so fortgeschritten ist, weil die Ausstattung ganz oft nicht da ist.
Aber jetzt gibt es ja den neuen Digitalpakt für Schulen und das geht ja darum, wenn Lehrkräfte quasi ausgebildet werden, wenn Kompetenzen erworben werden, dann wird auch Geld zur Verfügung gestellt. Seht ihr einen Grund, warum vielleicht Schulen trotzdem zögern, sich da helfen zu lassen?
Ja, also ich glaube, gerade in der Grundschule ist ja immer so der Zwiespalt, soll man denn schon? Also ist es jetzt wichtig, in der Grundschule schon digitale Geräte zu integrieren oder reicht es dann nicht, das in der weiterführenden Schule dann einfach umzusetzen? Und man hat auch bemerkt, natürlich, die Eltern haben da auch Angst und meinen dann, oh Gott, dann ist da so ein Strahlenmonster auf dem Gang, wurde uns im Interview gesagt. Also falls man dann einen WLAN-Router dort anbringt, also die ja da eher ein bisschen abgeneigt von sind und vielleicht noch möchten, dass ihre Kinder weniger in Kontakt mit digitalen Geräten kommen.
Okay, das lassen wir so stehen. Dann auch ein Aluhut. So. Kommen wir noch einmal auf den Forschungsprozess zurück. Ihr habt ja einiges geleistet. Ihr habt ein Forschungsdesign geplant. Ihr habt Gruppendiskussionen geplant und durchgeführt. Ihr habt transkribiert. Ihr habt kodiert und ausgewertet. Was waren denn für euch so die größten Herausforderungen in diesem ganzen langen Prozess?
Also gefühlt war das eigentlich unsere Themenfindung und unsere Projektfindung eigentlich. Also wir waren uns am Anfang sehr, sehr unsicher, was wir jetzt dann wirklich für ein Projekt eigentlich machen wollen, welche Richtung es überhaupt geht. Und es war schon wirklich ein Wunder, dass wir uns dann einigen konnten. Ich meine, wir kannten uns da auch noch nicht so gut. Also wir haben uns quasi in dem Seminar erst kennengelernt. Von daher war es vielleicht auch am Anfang schwierig, sich da einig zu werden, was dann tatsächlich gemacht wird. Und je mehr wir dann zusammengearbeitet haben, desto leichter lief es eigentlich auch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass je mehr man sich darauf einlässt, dieses Forschungsprojekt anzugehen und durchzuführen, auch tatsächlich dann es eher leichter von der Hand ging.
Ja, da kann ich jetzt nur zustimmen. Was ich auch persönlich schwierig fand, war das Transkribieren der Schülerinnen und Schüler, da die natürlich nicht immer abgewartet haben, bis einer fertig gesprochen hatte, sondern auch oft ineinander gesprochen haben.
Wie hat das dann gelöst? Natürlich
schwieriger gemacht.
So wie wir gerade. Ja, wie hat er das gelöst und transkribiert? Sorry, mein Fehler.
Ja, wir haben das dann eher grob transkribiert, zusammengefasst.
Also auf Inhalte und nicht unbedingt auf jeden Laut.
Genau, ja.
Tatsächlich war das aber auch ein Grund, weshalb wir dann gesagt haben, wir wollen uns auf eins der beiden Transkripte beschränken in unserer Forschung und haben uns dann tatsächlich eher auf das Lehrertranskript beschränkt, an dem wir dann eben offen kodiert haben und haben die Schülervorstellungen eher am Rande mit einfließen lassen und haben die nicht so arg bearbeitet und kodiert, wie wir es jetzt mit dem Lehrer, mit der Lehrergruppendiskussion gemacht haben.
Gab es auch diese Momente, wo ihr gedacht habt, aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was waren eure größten Aha-Momente in diesem Forschungsprozess?
Also ich glaube, mein größter Aha-Moment, der war tatsächlich der, als es ans offene Kodieren ging. Also wir haben das im Seminar gehört, wie das funktionieren soll, dass man dann da diese Textstelle hat und dann soll man Fragen an diesen Text stellen und dann soll da irgendwas bei rauskommen. Das hat sich alles sehr abstrakt und sehr unwirklich angehört im Seminar. Aber als wir das tatsächlich ausprobiert haben, dann an einer Textstelle, nachdem wir dann endlich eine gefunden hatten, wo wir uns einig waren, hat es erstaunlich gut funktioniert. Also es ging wirklich leichter, als ich dachte, dass man einfach nur sich darauf einlässt, unabhängig von seinem Thema jetzt Fragen an diesen Text zu stellen, warum denn was wie formuliert und gesagt worden ist und dann sich im Nachhinein Gedanken zu machen, was denn es da für Kategorien oder Codes auch drinstecken könnten. Das war wirklich ein Aha-Moment, wo ich dachte, so geht das und ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Also ja, ich finde auch noch bewundernswert oder eher erstaunlich auch, dass die Kinder gar nicht nur so positiv eingestimmt waren gegenüber den digitalen Medien. Und dann kamen auch Aussagen wie, ja, das darf man nicht zu lange benutzen, sonst tun einem die Augen weh und das strahlt. Ja, klar, fragt man sich, dann stammt das natürlich auch von den Eltern. Ja, das hat mich schon auch ein bisschen erstaunt, dass doch auch eine sehr negative Haltung oder größere negative Haltung gegenüber diesen gab.
Spannend wäre es jetzt natürlich, wenn man das Forschungsprojekt mit dem Forschungsdesign und der Forschungsfrage nochmal in der Sekundarstufe durchführen würde, ob die Meinungen da dann gleich sind oder ähnlich wie die von der Grundschule oder eher nicht.
Ja, das stimmt. Das wäre dann das nächste Forschungsprojekt, ne?
Ja, könnte ein Langzeitstudium machen, alle 3 Jahre mit oder der gleichen Klasse. Also wäre es interessant. Wir haben jetzt einfach einen Aha-Moment in Bezug auf diesen Prozess, auf die Erkenntnisgewinnung und einen inhaltlich. Würdet ihr nochmal qualitativ forschen? Pro, Contra?
Also tatsächlich steht ja noch die Masterarbeit vor der Tür, bei der das Thema Forschung natürlich auch nochmal angeschnitten wird. Ich für meinen Teil bin noch nicht ganz sicher, ob ich das nochmal machen möchte, qualitativ. Zum einen, weil ich natürlich gespannt bin, was denn quantitative Forschung auch mit sich bringt, auch in der Vorbereitung und Durchführung. Auf der anderen Seite ist es, qualitativ zu forschen, auch ein relativ großer Aufwand. Ich stelle mir das ein bisschen unkomplizierter vor, tatsächlich eine Auswertung zu machen bei quantitativen Daten, weil die eher einfacher zu kategorisieren sind und man auch im Vorfeld schon sein Muster haben kann, wo man das dann einfach nur einordnen muss und eintragen muss, was denn rauskam und vor allem natürlich am Ende die Daten zu interpretieren. Jetzt bei der qualitativen Forschung geht natürlich sehr viel Zeit drauf, das Ganze erstmal zu transkribieren, was man rausgefunden hat, sich dann darauf einzulassen, es auch offen zu kodieren möglicherweise und dann das ganze Transkript auch nochmal zu durchsuchen nach den Codes, die man gefunden hat. Das war schon ein Aufwand, der mitgemacht werden muss.
Ja, da hast du jetzt das meiste schon vorweggenommen. Da stimme ich dir zu. Ich möchte einfach mal aus reiner Interesse quantitativ forschen, weil meine Bachelorarbeit auch qualitativ war und ich möchte einfach mal den Unterschied spüren.
Ja, ist ja immer also gegenstandsbezogen letztlich. Letztlich muss man ja wissen, was man erforschen möchte und danach dann die Methode auswählen. Eine letzte Frage an euch habe ich noch. Ihr seid ja später selbst einmal in der Schule, nehme ich an. Ihr werdet beide Lehrerinnen und Lehrer. Ihr habt jetzt neue Erkenntnisse gewonnen, wie es an Schulen so aussieht, was Kinder sich wünschen, was sie erwarten, aber auch wie eure vielleicht dann etwas älteren Kollegen so ticken und was sie noch aus ihrer bisherigen Schulzeit kennen. Was nehmt ihr denn eure eigene Schulzeit später mit aus diesem ganzen Prozess?
Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist das Kreismedienzentrum. Das hat alle möglichen digitalen Geräte zur Verfügung und da kann man sie einfach mal ausleihen und ausprobieren.
Ich sehe mich eher auf einer Landschule, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob das Kreismedienzentrum für mich in Frage kommt oder ob das dann nicht so weit weg ist. Ich nehme auf jeden Fall mit, gerade beim Umgang, du hast ja gerade angesprochen, gerade beim Umgang mit den Lehrern, die von einer anderen Generation sind und eher nicht so positiv eingestellt sind für digitale Medien, da nehme ich für mich mit, trotzdem eine Begeisterung an den Tag zu legen, einfach um diesen Lehrern ein gutes Beispiel zu sein, dass auch wenn man sich selber vielleicht nicht so gut auskennt, man sich trotzdem einlesen und dafür begeistern kann und dass das auch einen positiven Effekt haben kann auf den Unterricht und auf die Schule und da sozusagen meine Kollegen vielleicht auch manchmal ein bisschen als meine Schüler sehen kann, die ich ja mit reinnehmen kann, dieses Thema digitale Bildung.
Alles Gute dafür. Vielen Dank, dass ihr hier wart, Verena und Sascha, zum Thema Digitalisierung in der Grundschule. Und ich sag tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.